Einfach Dankbarkeit. Wir sind so reich beschenkt im Leben, oder? Gerade an Erntedank, da erinnern wir uns daran. Und wir sind so ganz bewusst dankbar für das, was Gott uns schenkt. Aber wie gehen wir mit Dankbarkeit um und wer ist denn Zentrum unserer Dankbarkeit? Die Ernte oder das Geschenk oder doch jemand oder etwas anderes? Im Beispiel haben wir gerade gesehen, dass es verschiedene Typen von Dankbarkeit gibt. Es gibt bestimmt noch ein paar mehr. Vielleicht hast du dich in dem einen oder anderen so ein bisschen wiedergefunden. Vielleicht in dem, der das Geschenk zwar sieht, aber dann erinnert er sich daran, dass die Umstände in seinem Leben gar nicht so toll sind. Und so viel Grund zum Danken hat er dann ja vielleicht doch nicht. Oder du findest dich in dem wieder, der das Geschenk verehrt und den Blick vollkommen von dem Schenker abgewendet hat. Und du denkst, ach, wie schön ist das. Da stelle ich mir hin, aber die Person, die es mir geschenkt hat, ist mir so egal. Oder vielleicht in dem dritten Typen, der es einfach im Müll versenkt hat, weil er gesagt hat, das Geschenk und auch der Schenker ist mir so egal, das kommt weg. Vielleicht findest du dich auch in dem wieder, der das Geschenk nutzt, um sich an den Schenker zu erinnern. Stellst es hin und sagst, jedes Mal, wenn ich das sehe, erinnere ich mich an dich. Finde ich eigentlich ganz gut. Und vielleicht findest du dich auch in dem wieder, der Geschenke oder die Geschenke ganz schlecht annehmen kann. Und du denkst so, was muss ich denn dafür als Gegenleistung bringen? Ich habe das doch gar nicht verdient. Wie gehst du mit Geschenken um? Oder mit der Person, die schenkt? Und wie können wir mit Geschenken umgehen, die Gott uns macht? Dietrich Bonhoeffer hat mal einen Satz gesagt, und zwar, Dankbarkeit sucht über der Gabe den Geber. Steht auch da oben. Dankbarkeit sucht über der Gabe den Geber. Es geht also nicht darum, was uns geschenkt wird, sondern es geht darum, wer schenkt. Es geht um den, der schenkt. Und was Gott möchte, wenn er uns etwas schenkt, dann ist das Dankbarkeit. Ganz einfach Dankbarkeit. Im 1. Thessalonicher Brief schreibt Paulus an eine Gemeinschaft von so relativ frischen Christen und er schreibt ihnen, wie sie ihr Leben mit Gott gestalten können und wie sie dieses Christsein einüben können für ihr Leben. Und da heißt eine Passage so: Seid immer fröhlich, hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Ich finde das total spannend. Da steht nicht, sei dankbar, wenn Gott dir Gutes schenkt. Da steht nicht, sei dankbar, wenn du reich bist. Sei dankbar, wenn du ein neues Auto fährst, sondern da steht, was immer auch geschieht. Es geht darum, in jeder Lebenslage dankbar zu sein. Denn das ist Gottes Wille, steht da. Das Wort für Wille in diesen Versen ist auf Griechisch das Wort Telo. Und dieses Wort ist so zu verstehen als Gottes bestes Angebot für den Menschen. Ein Angebot, das angenommen oder abgelehnt werden kann. Und Paulus schreibt hier, es gibt zwei Wege zu leben. Gottes Wille ist Dankbarkeit. Gottes Bestes für unser Leben. Das Leben, für das du geschaffen wurdest. Der Weg der Dankbarkeit. Und es gibt die andere Seite, die Undankbarkeit, welches nicht Gottes Wille ist für dich. Macht ja Sinn, ist das Gegenteil davon. Paulus sagt den Christen, sei dankbar, es könnte dein Leben verändern. Für die meisten von uns, gerade so an Erntedank, wenn wir so einen reich gedeckten Tisch sehen, dann ist es doch so, dass unsere Dankbarkeit das Ergebnis von besonders guten Umständen in unserem Leben ist, oder? Uns geht's gut, wir sind dankbar. Aber Paulus sagt, dass Gottes Wille ist, dass wir auch in schlechten Umständen dankbar sind. Gar nicht so einfach. Jesus ist da ein Vorbild. Zum Beispiel in der Nacht, bevor er gekreuzigt wurde, in dem Wissen, dass er große Schmerzen erleiden würde und er wusste, es wird ein grausamer Tod am nächsten Morgen auf ihn warten, steht in der Bibel, nahm er das Brot, dankte es und brach es. In der Nacht vor seinem Tod. Einfach Danke. Oder viel früher, vielleicht kennt ihr die Geschichte, wo Lazarus stirbt. Und Jesus kommt 4 Tage später vor dieses Grab von Lazarus und er weint und er trauert. Und dann tut er etwas, was mich total überrascht. Seine ersten Worte, die er spricht, sind: Vater, ich danke dir, dass du mich gehört hast. Einer seiner besten Freunde stirbt und er sagt: Vater, ich danke dir, dass du mich gehört hast. Aber nicht nur Jesus kann uns ein Vorbild sein. Ich habe gerade eben schon Dietrich Bonhoeffer zitiert. Es gibt Menschen, die leben in menschlich gesehen sehr undankbaren Umständen. Und Dietrich Bonhoeffer, der Satz, den ich gerade eben vorgelesen habe, der stammt aus seiner Zeit im Gefängnis. Das muss man sich anders vorstellen als das Gefängnis, was wir heute haben. Ich war noch nie dort, aber da gab es keinen Fernseher, es gab auch kein gutes Essen. Der war bei den Nazis gefangen, das war wahrscheinlich auch nicht so super entspannt. Und dann schreibt er noch einen Satz über Dankbarkeit. Im normalen Leben wird einem oft gar nicht bewusst, dass der Mensch überhaupt unendlich viel mehr empfängt, als er gibt. Und dass Dankbarkeit das Leben erst reich macht. Das ist ein faszinierender Satz, oder? Wenn man weiß, Dietrich Bonhoeffer, der sitzt gerade im Gefängnis, von den Nazis gefangen. Und in all seinem Leid, in der Ungewissenheit, in der Isolation, in der Angst vor dem Tod, sagt er: Danke. Dankbarkeit macht das Leben reich. Es ist nicht einfach, in allen Umständen dankbar zu sein. Es geht mir ja nicht anders. Aber für Jesus, für Paulus und für Bonhoeffer war das Danke-Sagen viel mehr als ein einfaches Wort, sondern ein Ausdruck ihrer innigen Beziehung zu Gott und ihrer Verbundenheit zu ihm. So dass sie jederzeit sagen konnten: Ich bin dankbar. Dieses ist das Beste, das gute Leben. Es ist das reiche Leben. Das ist das Beste von Gott für mich in diesem Moment. Danke, Gott. Bonhoeffer benutzt ja dieses Wort reich in Bezug auf Dankbarkeit. Dankbarkeit macht das Leben reich. Und irgendwie deuten das Leben von Jesus, die Verse von Paulus und das Zitat von Bonhoeffer darauf hin, dass der Reichtum, den wir für unser Leben empfinden, damit verbunden ist, wie gut wir es gelernt haben, Danke zu sagen. Und ich sage ganz bewusst lernen, weil weder in unserer Kultur noch damals zu der Zeit Jesu war Dankbarkeit etwas, was uns einfach zufällt. Also ihr kennt ja den typischen Deutschen, wenn du fragst, wie geht's, dann sagt er: Ich kann nicht meckern. Ah, doch, meckern kann man ja immer, ne? So, und dann geht's los. Stellt euch mal vor, ihr begegnet einer Person und fragt, wie geht's dir? Und die sagt: Ich bin total dankbar. Mir geht's so gut im Leben. Ich bin dankbar für dies, ich bin dankbar für das, ich bin dankbar für den. Ich glaube, also ich wäre vollkommen überfordert. Ich würde sagen: Okay, geh du mal mit deiner Dankbarkeit dahin, wo du bist. Ich brauche das jetzt hier gerade so nicht. Ich weiß nicht, ob das so eine deutsche Sache ist oder ob das einfach eine menschliche Sache ist, aber für Dankbarkeit muss man sich ganz bewusst entscheiden. Und dafür braucht man so einen Lernprozess, in dem man lernt, die Welt mit anderen Augen zu sehen, ja, mit Gottes Augen. Vor 2 Wochen haben wir uns getroffen, um diesen Gottesdienst vorzubereiten. Und ich bin mit dem Fahrrad gefahren, es hat in Strömen geregnet. Ich war ja vielleicht so 100 Meter vom Haus entfernt und ich war schon nass. So stark hat es geregnet. Und ich musste mit dem Fahrrad fahren, weil Johanna war mit dem Auto weg und mein Fahrrad musste in die Werkstatt. Das macht nämlich gerade so ein bisschen die Grätsche. Ich habe ein Ei und eine 8 im Hinterrad. Die Felgen sind hinüber. Kette und Ritzel müssten ausgetauscht werden. Die Schaltung ist kaputt. Und irgendwas funktioniert auch beim Antrieb nicht so gut. Also kurz gesagt, mein Fahrrad ist Schrott. Das sieht zwar noch ganz okay aus, aber es ist nicht mehr so funktionstüchtig. Und es ist auch schon ein bisschen länger so. Und ich zögere das so ein bisschen hinaus, das mal reparieren zu lassen, weil eigentlich will ich ein neues Fahrrad. Mountainbike, am besten noch mit Motor, so voll gefedert, für keine Ahnung wie viele 1000 Euro. Also fahre ich mit meinem Schrottfahrrad durch den Regen und ich ärgere mich so richtig. Ich fahre da und denke mir, ich könnte jetzt auch was anderes fahren. Also entweder Auto oder halt ein neues Fahrrad, ja. Aber ich fahre hier mit diesem Schrottfahrrad durch die Gegend und auf einmal fühle ich mich so richtig ertappt. Ich fahre gerade zu einem Treffen, um einen Gottesdienst vorzubereiten, wo ich über Dankbarkeit predigen werde. Und ich sitze auf meinem Schrottfahrrad und bin mich nur am Ärgern darüber, dass ich etwas nicht habe, was ich gerne hätte. Und ich habe in dem Moment gesagt, ich entscheide mich mal um. Das geht so nicht weiter. Und dann habe ich angefangen, Gott im Gebet Danke zu sagen. Für alles, was mir gerade so eingefallen ist. Danke für den Regen. Der Sommer war relativ trocken. Ich bin dankbar für Regen. Danke Gott, dass ich einen Körper habe, mit dem ich mich bewegen kann. Danke Gott, dass ich überhaupt ein Fahrrad habe. Danke Gott, dass ich es mir erlauben kann, den Gedanken an ein neues Fahrrad überhaupt zu haben. Danke Gott für Fahrradwege. Danke Gott, dass ich nicht durch Kriegsgebiet fahren muss. Danke, danke, danke. Mir ist so viel eingefallen. Als ich angekommen bin, war ich noch nicht fertig mit Danke sagen. Das war cool. Und während dieser Zeit hat sich irgendwie meine Perspektive geändert. Hat sich an meinem Fahrrad oder an dem Regen oder an meinen wirklich extrem nassen Klamotten irgendetwas geändert? Nicht im geringsten. Und trotzdem war ich glücklicher. Trotzdem habe ich mich reicher gefühlt. Es hat sich nichts verändert. Also doch, ich war noch nasser am Ende. Aber ich war trotzdem reicher als vorher. Wenn wir lernen, die Einladung von Paulus an die Gemeinde anzunehmen, dann, also Danke zu sagen, dann bedeutet das nicht nur Danke zu sagen, sondern es bedeutet wirklich, uns auf Jesu Sicht der Dinge einzulassen und unsere Situation mal mit seinen Augen zu betrachten. Nicht nur Danke sagen, sondern Dankbarkeit leben. Also ich würde sagen, diese Fahrradtour, die hat mein Leben ein Stück weit verändert. Und ich glaube, wenn du Dankbarkeit leben möchtest, dann ist es total wichtig, dass du eine andere Denkweise bekommst. Raus aus dem Denken von haben und nicht haben. Raus aus dem Denken von Mangel und Fülle. Es geht im Leben nicht darum, ob wir arm oder reich sind, ob wir cool oder uncool sind, ob wir gesund oder ungesund sind, ob wir einen Porsche fahren oder einen alten Golf-Kombi. Es geht in unserem Leben nicht darum. Es geht nicht um die Gabe, die Gott schenkt. Es geht um Gott, der sie schenkt. Es geht um Gott, der diese Welt geschaffen hat, der uns zu essen gibt, die ganz einfachen Dinge im Leben. Und wenn wir wirklich merken, dass es um Gott geht, dann können wir in einer neuen Wirklichkeit leben. Aber das muss man lernen. Es gibt eine Geschichte von den Jüngern Jesu, wie sie lernen, in Dankbarkeit zu leben, mit dieser Perspektive, ich lebe mit Jesus und mein Leben ist irgendwie anders als ohne ihn. In Johannes 6 kann man das nachlesen, da ist Jesus gerade am Galiläischen Meer und er geht auf einen Berg. Und weil sich rumgesprochen hat, was Jesus so alles tun kann und was er predigt, sind die Leute ihm hinterhergelaufen. Und Johannes beschreibt die Situation dann so. Als Jesus seinen Blick hob, sah er eine große Menschenmenge auf der Suche nach ihm die Berge heraufkommen. Er wandte sich an Philippus und fragte, Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Menschen zu essen bekommen? All diese Menschen heißt 5000 Männer plus Anhang, also ziemlich viele Menschen. Es macht Sinn, dass Jesus Philippus fragt, wo können wir so viel Brot kaufen, damit die Menschen satt werden? Weil die sind gerade in Bethsaida und das ist Philippus Heimat. Er kennt den Ort. Er weiß, wo es den nächsten Bäcker gibt oder den Rewe oder Tegut oder was auch immer. Und wenn jemand weiß, wo es Essen für so viele Menschen gibt, dann Philippus. Und wisst ihr, was Philippus antwortet? Es würde ein kleines Vermögen kosten, sie mit Nahrung zu versorgen. Seht ihr, wie Philippus auf das schaut, was ihnen fehlt? Der guckt überhaupt nicht, da kann man das kaufen, sondern er sagt, wir haben nicht so viel Geld. Wir haben hier einen Mangel. Woher sollen wir das Geld nehmen, wenn nicht stehlen? Ich habe keine Ahnung. Er beantwortet nicht die Frage, sondern er sagt, ich habe hier einen Mangel. Keine Chance. Schick sie wieder nach Hause. Aber Andreas, sein anderer Jünger, der hat irgendwie eine andere Sicht auf diese Situation. Er sagt, hier ist ein kleiner Junge mit 5 Gerstenbroten und 2 kleinen Fischen. Doch was nützt das bei so vielen Menschen? Erkennt ihr den Unterschied zwischen den beiden? Der eine sagt, hier ist ein Mangel, hier passiert gar nichts. Der andere sagt, hier ist ein bisschen was, ich weiß nicht, was du damit anfangen kannst, aber es ist immerhin etwas. Andreas sieht so die Möglichkeit für ein Wunder. Sonst hätte er den Jungen da ja nicht hingeschickt. Dann hätte er wahrscheinlich gesagt, Jesus, du wirst vielleicht davon satt, aber die andere nicht. Er sagt, doch was nützt das bei so vielen Menschen? Ich glaube, uns geht's oft wie Philippus, oder? Wir sehen den Mangel. Wir sehen das, was nicht da ist. Wir sehen das, was wir eigentlich brauchen, so wie ich mit meinem E-Bike, ne? Ich will mein E-Bike und freue mich nicht über das Fahrrad, was ich habe. Mir geht das nicht anders. Wir gucken so oft auf das, was nicht da ist und sehen dann nicht mehr das, was da ist. Wie oft verpassen wir eine Chance, weil wir nur auf das geguckt haben, was uns fehlt? Wie oft übersehen wir das Wunder, weil wir einen Mangel an Zeit haben? Wie oft bleiben wir in unserem Denken von haben und nicht haben, weil wir vergessen, dass wir in einer wunderbaren Welt leben, die Gott geschaffen hat, in der er uns begegnen möchte, in der er uns versorgt? Wir leben in einer Welt, in der Gott Dinge möglich machen kann, die uns Menschen vollkommen unmöglich sind. Wir nehmen Dinge als selbstverständlich hin und übersehen das Wunder darin. Ja, wir übersehen Gott, wenn wir ihn nicht in der Gabe sehen. Johannes spricht ja von Broten und Fischen. Und er erzählt uns ein wichtiges Detail darüber. Er erzählt, dass die Brote aus Gerste und die Fische klein sind. Ich habe mir immer gedacht, die Brote sehen mindestens mal so aus. Wenn nicht noch größer, also eher so. Ja, solche Brote, ich weiß nicht, ob ihr das aus der Kinderbibel kennt, und dann sind da Fische, die sind so groß wie die Zucchini hier. So 5 Brote, 2 Fische, ja, davon werden wenigstens mal 10 Leute satt. Aber in der Bibel steht 5 Gerstenbrote und 2 kleine Fische. Ich habe mal was gebacken und was mitgebracht, was eher in die Richtung geht. Ich glaube, wenn wir diese Geschichte lesen, dann lesen wir so auf unserer Perspektive des Überflusses. Wir haben ja genug. Aber damals war Gerste das günstigste Getreide, um Brot zu backen. Ich habe mit Gerste Brot gebacken und es ist ziemlich schlecht geworden. Gerste, damals wie heute, war eher so, dass arme Leute essen. Also damals für so richtig arme Menschen. Eigentlich war Gerste Tierfutter. Das hat kein normaler Mensch gegessen. Das war Tierfutter. Und die Fische waren klein. Ich habe immer gedacht, so, also mindestens mal Forellen, eher so ein Lachs. Das ist in der Bibel oder in dieser Kinderbibel, immer wenn das so ein Bild ist, dann ist das so ein Korb und dann sind da solche Fladen drin und solche Fische. Ich habe ein bisschen recherchiert, was das für Fische gewesen sein könnten. Wahrscheinlich sah der Fisch, oh, jetzt fällt er auseinander. Ich habe noch einen zweiten. Der sah wahrscheinlich eher so aus. Im Galiläischen Meer, da gab es so, also es ist ja eigentlich ein See, da gab es Seesardinen. Das ist eine Kieler Sprotte, ist ungefähr so groß wie eine Sardine. Das könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wenn ihr diese Geschichte lest. 5 Brote, wirklich trocken. Also die sind nicht aufgegangen und nix. Gerste ist wirklich zum Backen, ist das Mist. Man kann da andere tolle Sachen mitmachen, ihr wisst, was ich meine. Aber für Brot ist das wirklich nicht geeignet. So. Der Punkt ist, das Essen, was dieser Junge mit hatte, das war nicht nur nichts Besonderes. Ich muss mal gerade meine Hand sauber machen wegen dem Fisch hier. Ist auch nicht so mein Fall, ehrlich gesagt. Das Essen, was der Junge mit hatte, das war nicht eine normale Mahlzeit, sondern das war so der Müll. Tierfutter und ein kleiner Fisch, also für mich würde der gerade mal als Köder reichen, ja? Es war nichts Besonderes. Es war ein arme Leute essen. Es war das, was wirklich nur die Ärmsten von den Armen gegessen haben. Aber Andreas ist es trotzdem aufgefallen und er sah es als möglich an, dass Jesus damit ein Wunder tut. Sonst hätte er den Jungen wohl kaum mitgebracht mit seinen ja, eher schlechten Mahlzeiten da. Was sagt das über Dankbarkeit? Wenn wir Gottes Einladung annehmen, dankbar zu sein in allen Umständen, wenn wir ihn in der Gabe suchen, dann verstehen wir, dass Gott unser Bestes will. Und das gilt für die großen Wunder im Leben, wie eine Speisung der 5000, wo das Brot und der Fisch vermehrt wird. Aber es gilt auch für die ganz alltäglichen Dinge wie Gerstenbrot und Sardinen oder Kielersprotten. Wenn du Dankbarkeit leben möchtest, dann mach dir mal im Kopf so eine Liste, wofür du dankbar bist. Schreib die alltäglichen Sachen auf oder schreib sie dir im Kopf auf. Mach eine Liste und geh hinaus über dieses Denken von, was habe ich und was habe ich nicht, sondern versuche Gott in diesen Dingen zu sehen. Er ist der Grund, Danke zu sagen. Und er ist auch derjenige, der unseren Dank verdient hat. Und das nicht nur, wenn es uns gut oder perfekt geht. Schauen wir mal drauf, was Jesus gemacht hat damit. Dann nahm Jesus die Brote, dankte Gott und reichte sie den Menschen, wie viel sie auch wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen und alle aßen, bis sie satt waren. Sammelt die Reste wieder ein, wies Jesus seine Jünger an, damit nichts umkommt. Am Anfang waren es nur 5 solche Gerstenbrote. Doch nach dem Essen wurden 12 Körbe mit den Brotresten gefüllt, die übrig geblieben waren. Lustig, von den Fischen steht da nichts, ne? Wahrscheinlich, weil die zu klein waren, davon war nichts über. Jesus nimmt die alltäglichen arme Leute Brote und diese unscheinbaren kleinen Fische und dankt Gott. Ich finde das lustig, wenn ich an Jesus Stelle gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich erst Danke gesagt, als alle satt waren. Wenn Brot und Fisch vermehrt ist und ich sicher sein kann, ja, hier passiert jetzt was richtig Gutes. Weil sonst würde ich in eine ziemlich peinliche Lage kommen, oder? Aber Jesus macht das nicht. Klar, er ist Gottes Sohn, ich nicht, das ist ein großer Unterschied. Aber wir Menschen, wir tendieren dazu, erst Danke zu sagen, wenn das erfüllt ist, was wir uns wünschen. Wenn ich mein E-Bike habe oder irgendwann mal ein neues Auto, wenn der Regen aufhört, wenn ich wieder gesund bin, wenn ich diesen Urlaub erlebt habe, wenn dies oder das passiert, dann sage ich Danke. Aber Jesu Art, Danke zu sagen, ist ganz anders. Für mich ungewöhnlich. Jesus dankt erst Gott, bricht dann das Brot und gibt es rum. Die Menschen, die ricken so ihre Köpfe, gucken so teilweise aus Verwunderung, teilweise aus Interesse. Bleibt auch was für mich übrig? Es war ein langer Tag auf der Straße und dann passiert wirklich das Unfassbare. Das Brot, das wird nicht weniger. Nein, im Gegenteil, je mehr Leute davon essen, desto mehr scheint es zu werden. Vielleicht gibt es in dieser Menge von Leuten auch ein paar, die schon ein bisschen länger mit Jesus unterwegs sind und die sich an einen Satz von Johannes dem Täufer erinnern. Der hat nämlich über Jesus gesagt, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Was Jesus weiß, als er Brot bricht und Fisch vermehrt, ist, dass alle Wunder uns zu Gott führen und alle Gaben uns zu dem Geber führen. Der Grund, warum wir eingeladen sind, in unendlicher Dankbarkeit zu leben, die unabhängig von jeder Lage und von jedem Umstand ist, ist, dass Gott anders ist als jeder andere Geber. Das, was Gott gibt, ist unendlich. Der Grund, warum Jesus zuerst für das Brot gedankt hat und es dann gegeben hat, ist, weil er wusste, dass egal welche Umstände kommen mögen, die Großzügigkeit und die Fülle Gottes ist immer größer als unsere menschliche Not. Also sagt Jesus vorher Danke und als das Essen geteilt ist, bleiben 12 Körbe übrig. Viel mehr, als sie am Anfang gehabt haben. Gottes Fülle ist größer als unsere menschliche Not. Wenn Gott schenkt, dann geht er über Angebot und Nachfrage hinaus. Wir leben alle in ganz unterschiedlichen Umständen. Für manche von euch ist es total einfach, gerade dankbar zu sein. Ihr sagt, es ist Erntedank, ich bin hierher gekommen, um Danke zu sagen und euch geht's richtig gut. Und für manche ist das schwerer. Und trotzdem ermutigt Paulus uns, in jeder Lage Danke zu sagen, dankbar zu sein. Und das wird uns nur gelingen, wenn wir uns an Jesus und an seine Wahrheit halten. Er sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Jesus gibt nicht nur Gerstenbrot, sondern er hat sich selbst geopfert. Gnade um Gnade, sodass wir gerettet werden und ewiges Leben haben. Er hat das getan, damit wir den Geber, seinen Vater, in seiner Gabe finden. Wenn wir uns an Jesus halten, dann wissen wir, wo unsere Geschichte uns hinführt. Und dieses Wissen hilft uns, die großen und die kleinen Wunder im Leben neben dem ganzen Schmerz, neben dem ganzen Leid, neben der ganzen Armut zu sehen und trotzdem in jeder Lage dankbar zu sein. Wir leben in der Wirklichkeit Gottes, wo solche Wunder möglich sind. Und unser Wissen um seine Liebe und seine Gnade zeigt uns, dass wir es ihm verdanken. Auch das, was wir ernten. Und ich lade euch ein, seid dankbar und sucht in dieser Dankbarkeit über der Gabe den Geber, der es schenkt. Ich möchte noch beten und ich bitte alle, denen es möglich ist, dazu aufzustehen. Herr, wir Menschen, wir sind so menschlich. Wir sehen so oft den Mangel. Wir sehen das, was wir nicht haben, was wir gerne hätten. Wir sehen das, was wir denken zu brauchen. Und so oft vergessen wir oder übersehen wir, wie dankbar wir eigentlich sein können, weil es uns so gut geht. Wir haben ein Zuhause. Wir haben diese Schöpfung. Wir haben genug zu essen, wir müssen nicht hungern, wir haben keinen Krieg in diesem Land. Herr, wir haben so viel Grund, dankbar zu sein. Und der Grund unserer Dankbarkeit bist du. Du bist der, der das alles gibt. Du bist derjenige, der unsere Dankbarkeit erst möglich macht. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Sicht auf diese Welt veränderst, dass wir erleben und sehen, dass wir in deiner Wirklichkeit leben und hilf uns doch mit deinen Augen zu sehen, dass wir unsere Umstände und unsere Situation ja wirklich mit deinem Blick sehen können. Dass wir sehen, was du für Möglichkeiten hast, was du für Wunder bereithältst, was du für Chancen hast. Herr, lass uns das sehen, was uns geschenkt wurde von dir und lass uns dich in dieser Gabe finden. Amen.